Wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Alex Lind, Lind wie die Schokolade. Kennen Sie gute Lindschokolade? So ist mein Name, ganz süß und lecker. Aber mein Thema ist nicht so süß. Ich bin Mitarbeiter von Open Doors Deutschland, einem Hilfswerk für die verfolgten Christen. Bin jetzt seit 20 Jahren unterwegs mit diesem Thema, 10 Jahre vollzeitig bei Open Doors. Und für mich ist wichtig, Christen in der Verfolgung zu besuchen, aber auch was wichtig ist, dass wir hier darüber in Europa, in Deutschland hören, was weltweit geschieht, um mitzubeten, um einen Anteil daran zu nehmen an Leid und Schmerz dieser Menschen. Ich werde jetzt mit der Predigt fortfahren und im zweiten Teil nach dem Potluck werde ich spezifisch auf Nordkorea oder Irak eingehen oder andere Länder und einfach zu schauen weltweit, was so los ist. Und das wird spannend und interessant, das werde ich Ihnen versprechen und auch sehr herausfordernd für uns. Wenn Sie das gefährliche Buch, die Bibel dabei haben, ist immer gut zu haben, das gefährliche Buch, warum ist die Bibel gefährlich? Weil die Bibel aus uns neuen Menschen macht, mit neuen Ideen, neuer Herausforderungen. Wir sind keinem politischen System oder einer Kirche in erster Linie unterordnet, sondern Gott. Und das macht uns manchmal gefährlich in Augen anderer Menschen. Ich war vor einigen Jahren unterwegs nach Algerien. Damals kamen ca. 23.000 Konvertierten, gab es mittlerweile, also Muslime, die zum Christentum konvertiert sind in Algerien. Und seit 15 Jahren gab es keinen Bibeleinfuhr nach Algerien. Und die Geschwister in Algerien fragten nach den Bibeln. Und wir drucken dort Bibel, aber im Untergrund, also nur Teile der Bibel. Und ich habe 20 Kilo arabischen und französischen Bibeln mitgebracht und der Beamte fragte mich im Flughafen, warum mein Koffer so schwer ist. Und unser Problem als Christen, wir sollen ja nicht lügen, ja? Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein großes Problem. Auch wenn du auf der Arbeit bist oder egal wo du bist, versuch dein Christsein zu leben, wenn die Menschen drumherum sich anders verhalten, dann ist es für uns, für Christen, eine große Herausforderung, Jesus nachzufolgen, auch in kleinen Dingen. Der Beamte im Flughafen in Algier fragte mich, was habe ich in meinem Koffer? Und ich sagte, Geschenke. Geschenke für das algerische Volk. Dort noch nie ein Geschenk für das algerische Volk gesehen, wollte sehen, wie sieht so ein Geschenk aus. Und wir verpacken unsere Geschenke in Geschenkpapier, weil es ist schöner, so den Menschen zu schenken. Ich denke, das machen sie auch so. Es erzeugt so ein bisschen Spannung, nicht? Interessant, was ist da drinnen und so. Und das gilt bei uns oft zur Tarnung, weil wir wollen nicht preisgeben, was da drin ist. Es ist in Algerien erlaubt, Bibel zu besitzen. Es ist aber nicht erlaubt, Bibel zu verteilen. Also wenn man mit 2, 3 Bibel kommt, ist das eine Verteilaktion, erlauben Behörden. Und wenn man in 20 Kilo, wahrscheinlich auch. Und deswegen hat man manchmal Schwierigkeiten. Und das der Beamte wollte das Geschenkpapier aufreißen und ich sagte zu ihm, das ist aber sehr unhöflich, Geschenke aufzureißen, Geschenke reinzuschauen, was da drin ist. Hat trotzdem aufgerissen, hat gesehen, sind französische und arabische Bibel und so bekommt man Schwierigkeiten im Flughafen, weil man Bibel dabei hat. Deswegen, wenn wir zum Gottesdienst kommen, wenn wir am Sabbat uns aufmachen, um in die Gemeinde zu kommen, Gemeinschaft mit anderen zu haben, ist es immer gut, Bibel mitzunehmen, das Wort Gottes. Auch alltäglich das zu gebrauchen. Und ich frage mich oft, hat das Wort Gottes bei uns Schrankrecht oder Wohnrecht? Ja, das ist immer wichtig zu wissen. Gebrauchen wir das oder nur bei Gelegenheit holen wir das raus? Und heute habe ich vorbereitet Apostelgeschichte 12, also aus dem gefährlichen Buch. Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 17. Ich werde gleich laut vorlesen und dann schauen wir, was dieser Text uns sagt. Ich möchte euch 6 Punkte nennen, die uns helfen, die verfolgte Christen zu verstehen. Ich habe bei meiner Zeit bei Open Doors jetzt allein in Nordrhein-Westfalen über 600 Gemeinden besucht, verschiedene Denominationen und Ausrichtungen. Von daher also ist es immer gut zu wissen, wer uns eint, was bringt uns zusammen. Wenn Jesus Christus Zentrum unseres Lebens ist, Zentrum unserer Verkündigung ist, Zentrum da auch unseren Familien ist, unseres Gottesdienstes. Es ist wichtig, Menschen zu besuchen und sie zu stärken mit dem Wort Gottes. Und ich hoffe, dass wir heute dankbar sind für das Leben, was wir hier in Deutschland haben. Sie und ich, wir gehören zu 5% der reichsten Bevölkerung der Erde. Wir sind absolut privilegierte Menschen, nur weil wir hier in Europa geboren oder aufgewachsen sind. 95% anderer Menschen haben nicht die gleichen Möglichkeiten wie Sie und ich, zum Beispiel Schulausbildung zu genießen, auch Mädchen, ärztliche Versorgung zu haben, frei zum Gottesdienst zu kommen oder allgemein laut oder leise die Lieder zu singen, das Wort Gottes in der Hand zu halten. Und deswegen ist es so wichtig, dankbar zu sein. Ich durfte unterwegs sein in Nordkorea, in China, in Äthiopien, in Eritrea, Laos, Bhutan, Algerien, Irak, viele russischsprachige Länder bis zu Afghanistan. Und es ist wichtig, uns Menschen zu treffen, die Jesus Christus nachfolgen und leiden, weil die Christen sind. Und ich möchte uns heute herausfordern, uns einfach, dass wir uns prüfen, selbst wo wir stehen, was kostet mir denn mein Glaube. Ich sage Folgendes, wenn unser Glaube nichts kostet, ist es nichts wert. Wenn unser Glaube nichts kostet, ist es leider nichts wert. Und ich meine das nicht einfach so, um uns zu ärgern, sondern Glaube mit Jesus Christus hat immer mit Herausforderung, mit Kosten zu tun. Es hat immer damit zu tun, unser Leben neu zu ordnen, zu orientieren, Weisung zu bekommen. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, muss unser Leben ihm geweiht werden. Und wir beginnen mit ihm zu gehen. Aber es kostet was. Unser eigenes Ich muss sterben. Wir beginnen das Leben mit Jesus, indem der Glaube was kostet. Für die verfolgten Christen kostet es viel. Aber jetzt zur Predigt. Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 17. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem passenden Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten, mit 2 Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm, wusste aber nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die 1. und 2. Wache hindurch gegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihr der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was sich das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Und als Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu hören. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Soweit aus dem gefährlichen Buch. Punkt Nummer 1 ist der wichtigste Punkt, den ich heute weitergeben möchte. Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Gott hält alles in seiner Hand. Es spielt keine Rolle, wo wir aufgewachsen sind, welche ethnischen Gruppe wir angehören, welche Denomination. Wichtig zu wissen, wenn wir Christen zu Jesus Christus kommen, wenn wir ihn kennenlernen, ordnet er unser Leben. Er bestimmt unser Verlauf. Wir weihen ihm unser Leben. Wir beginnen mit Christus zu gehen. Und es ist wichtig zu sehen, dass Gott alles in der Hand hält. Und das gibt mir Mut, nicht verzweifelt zu werden von der Situation, das, was weltweit geschieht. Denn wenn ich alleine Nordkorea anschaue, das ist am Weltverfolgungsindex, was wir jedes Jahr erstellen, Platz Nummer 1, das 14. Jahr in Folge. Platz Nummer 1, wo die Christen am meisten gekränkt oder jegliche Menschenrechte werden dort mit Füßen getreten. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die eingesperrt sind in sogenannte Umerziehungs- oder Arbeitslager, bis auf 70.000. 70.000 Brüder und Schwestern, die leiden, nur weil die Jesus Christus nachfolgen. Und ich war selbst in Pyongyang, in der Hauptstadt. Und es gibt dort Kirchen, die man besucht, die man besuchen darf. Es gibt 4 Kirchen, die erlaubt sind, wo Besuch erlaubt ist. Man muss Plätze vorher reservieren. Das sind in der Regel evangelische Kirche. Und die Regierung bezahlt Schauspieler und Statisten, um Kirchen zu spielen, um zu zeigen, dass sie Religionsfreiheit haben. Es gibt Menschen, die daran interessiert sind, Kirche zu spielen, um zu zeigen, bei uns ist alles in Ordnung. Und ich frage mich, was kostet unser Christsein, wenn wir uns aufmachen, zum Gottesdienst zu kommen? Wir denken, wir bezahlen einen Preis, wir tun einen Gefallen Gott, wenn wir zur Gemeinde kommen. Nun, es ist was Tolles, zusammenzukommen und zusammenzuschließen, das Wort Gottes zuzuhören. Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Er hält die Menschen hier in Deutschland in der Hand oder in Nordkorea, im Irak oder wo auch immer. Er hält die Menschen in der Hand. Und das gibt mir Mut, nach vorne zu schauen, nicht zu verzweifeln. Denn ich weiß, dass in Gottes Hand fühle ich mich geborgen und sicher. Egal wo du bist, auf meinem Arbeitsplatz oder im Irak, in Syrien oder anderen Ländern. Das ist wichtig zu sehen, er hält alles in der Hand. Dass wir diesen Blick haben, nun wir leben in Deutschland, in Europa, in einer Schaffenskultur. Das bedeutet, wir selbst bestimmen, wo wir uns niederlassen. Wir können wählen, welche Gemeinde, wie wenn mir eine Gemeinde zu konservativ ist und nicht passt, ich wähle mir eine andere, die etwas freier ist. Das, was wir hier erleben in Deutschland, in Europa, Luxus, uns frei bewegen zu können, oder Wohlstand, kann man das auch sagen. Wir bestimmen über die Abläufe unseres Lebens, über Tagesablauf. Viele Christen in der Verfolgung haben nicht so einen Luxus wie wir. Die dürfen sich nicht so frei bewegen. Sie können nicht einfach so mal laut oder leise singen. Und ich werde immer wieder erinnert, als ich in Bhutan war. Wir haben dort Jugendkonferenzen jedes Jahr. Es gibt 20.000 Buddhisten, die zum Christentum konvertiert sind, aber sie besitzen kein einziges Gebäude. Es ist nicht erlaubt, ihnen ein Gebäude zu haben, zu besitzen. Und so kommen die bei Nacht zu der Konferenz. 250 junge Leute, einmal im Jahr, so eine große Versammlung. Mehr ist es leider nicht. Es ist nicht möglich, weil es gibt keine Räumlichkeiten, wo wir die fassen können. Es sei, wir treffen uns im Freien. Und ich habe gefragt, wie lange hast du heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? Da waren Leute 8 Stunden, 10, 16. Und da war ein Mädchen 18 Stunden zu Fuß, um dabei zu sein, um beim Gottesdienst zu sein. Was kostet unser Christsein? Was kostet uns, hier zu kommen, um Gemeinschaft mit anderen zu haben? Und oft überlegen wir, ob das Wetter gut ist, ob meine Reifen so okay sind, wenn es ein bisschen so Schnee liegt oder so. Menschlich, wir überlegen sehr viel, weil wir einfach diesen Luxus haben, uns selbst entscheiden zu können. Viele Menschen haben diesen Luxus nicht. Die freuen sich, wenn sie ein Gemeindehaus haben. Und ich war in Gemeindehäusern im Irak, die zerbombt sind, die kaputt sind. Und die Ordner bewachen die Kirche mit Kalaschnikows, mit Maschinengewehr. Und die Menschen kommen. Sie kommen, weil die Hoffnung brauchen. Hoffnung, die uns Kraft gibt, die uns aufblicken lässt. Was kostet unser Christsein? Ich möchte, dass wir dankbar nach Hause gehen. Dass wir sagen, wow, es war ein schöner Tag, schöner Gottesdienst. Wo ich nicht nur was Schönes gehört habe, sondern herausgefordert wurde, neu mein Glauben zu überdenken. Was kostet es mir? Also Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Punkt Nummer 2, hieß ein Bösewicht erwähnt, also einer, der Gefallen daran hatte, Christen zu verfolgen und zu diskriminieren. Unser Name ist Herodes. Also Punkt Nummer 2, es gibt Herodisse, oder Bösewichte, die Gefallen daran haben, Christen zu verfolgen. Übrigens, schauen Sie mal, die Bibel hat absolut kein Problem, die Bösewichte bei Namen zu nennen. Es ist keine Diskriminierung, ja, sondern Feststellung. Wirklich interessant. Herodes hat Gefallen daran, Menschen zu diskriminieren, sie auszugrenzen, sie einfach zu verfolgen, sogar umzubringen. Und es spielt keine Rolle, wie damals, vor 2000 Jahren, so auch jetzt. Es ist nicht irgendjemand oder irgendetwas, was Christen verfolgt und diskriminiert, sondern es sind klare Menschen, sind Personen. Sie haben ein Gesicht und eine Adresse. Die werden dazu benutzt, um Menschen zu diskriminieren. Ob das Herodes sind, Neros, Ahmadinejad, Kim Il-sung, Al-Shabaab-Miliz, Muslimbruderschaft, Boko Haram, egal wie sie heißen mögen. Diese Menschen, das sind reale Personen. Menschen, die andere hassen. Nur weil die anderes glauben. Nur weil die an Jesus glauben. Nur weil die andere Lebensumstände haben oder Lebensstil haben. Und deswegen werden sie verfolgt und diskriminiert. Punkt Nummer zwei. Es gibt Herodisse, die Christen verfolgen, misshandeln und sie sogar umbringen wollen. Übrigens, Christ sein und verfolgt werden ist völlig biblisch. Es ist okay. Es ist völlig biblisch, verfolgt und diskriminiert zu werden. Die Sache ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir ausgegrenzt werden, ausgelacht oder belächelt werden? Wie gehe ich mit Situationen um? Antworte ich zurück? Oder wie kann ich diesen Menschen das Evangelium trotzdem weitergeben? Das ist eine große Herausforderung. Also Punkt Nummer zwei, Herodisse, die Christen verfolgen und diskriminieren. Für uns von Open Doors ist das wichtig, denn wir sind jetzt mittlerweile fast in 70 Ländern dieser Erde tätig, für diese Herodisse, für diese Bösewichte zu beten. Egal wie sie heißen mögen, egal in welchen Ländern sie sind, dass wir beten für diese Menschen. Dass wir sie Gott anvertrauen. Denn wir wissen, Punkt Nummer eins, Gott hält alles in seiner Hand. Er kann es verändern. Er kann es zur Veränderung und zur Entwicklung in einem Land bringen. Er kann Nordkorea und Südkorea zusammen wiederbringen, das, was wir vor 25 Jahren in Deutschland erlebt haben. Ein Wunder. Das kann auch in Nord- und Südkorea passieren. Er kann es. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Bösewichte nicht irgendwie der politischen Entscheidungen überlassen, sondern wir beten für diese Menschen. Und wir glauben, weil er alles in seiner Hand hält, wird er es verändern. Er kann es. Ich wiederhole die Punkte, weil wir so vergesslich sind. Und wenn ich vielleicht in 2-3 Jahren wieder komme, dann habt ihr das drauf, ja? Ich möchte nicht, dass Sie diesen Punkt als negativ Christenverfolgung ansehen, sondern es ist völlig okay. Es ist biblisch. Und wir werden davon auch irgendwann mal betroffen, früher oder später. Und es ist gut, vorbereitet zu sein. Es ist völlig in Ordnung. Punkt Nummer eins. Gott hält alles in seiner Hand. Er hält Sie und mich in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Punkt Nummer zwei. Es gibt Herodisse, die Christen verfolgen und diskriminieren. Und wir beten für sie. Weil wir wissen auch, dass Gott auch sie in seiner Hand hält. Er wird das nur zulassen, was wir ertragen können. Was in unserer Kraft steht. Er wird uns tragen. Durch Schwierigkeiten, aber auch durch Freude. Punkt Nummer drei. Hier sind zwei verschiedene Jünger, also Christen erwähnt, Jünger Jesu. Einer ist Jakobus und der andere ist Petrus. Und schauen Sie mal, diese verschiedenen Jünger Jesu machen unterschiedliche Erfahrungen mit Christenverfolgung. Jakobus, hier wird ganz kurz erwähnt, Jakobus, Vers Nummer 2, und er, Herodes, tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Hier ist nun ganz kurz erwähnt, dass Jakobus stirbt als Märtyrer. Übrigens, das ist, was wir im Neuen Testament kennen, von den 12 Aposteln. Das ist der erste und der einzigste, der im Neuen Testament erwähnt ist, der als Märtyrer stirbt. Andere sterben auch, bis auf Johannes, aber das sind Überlieferungen. Im Neuen Testament ist nur Jakobus als der 12 Apostel erwähnt. Und der bezahlt einen hohen Preis, weil er Jesus nachfolgt. Übrigens, Märtyrer ist etwas negativ besetztes Wort letzte Jahre geworden, aber das Wort Märtyrer im Griechischen bedeutet Zeuge sein. Zeuge sein. Mit anderen Worten, wenn ich meinen Mund aufmache und Zeugnis von Jesus Christus ablege, muss ich bereit sein, einen hohen Preis zu bezahlen. Das ist das, was es bedeutet. Das heißt, Jüngerschaft hat immer mit Kosten zu tun. Hat immer damit zu tun, was kostet mir mein Glaube. Und dem Jakobus kostet es das Leben. Ein kurzer Satz. Es kostet ihm das Leben. Also es gibt zwei verschiedene Erfahrungen in der Verfolgung. Es gibt Jakobusse, die ihn leben lassen. Und über Jakobusse berichten wir nicht so gerne, weil es eine nie so schöne Story ist, nie so gute Geschichte ist. Wir berichten lieber über Petrusse, weil es eine richtig klasse Geschichte ist, mit gutem Ausgang. Ja? Scheinbar, wir werden später sehen, dass so einfach ist sie auch nicht. Aber es ist tatsächlich, es gibt verschiedene Erfahrungen in der Verfolgung. Einmal, man kann wirklich das Leben verlieren, weil man Jesus Christus nachfolgt und so lebt und ihn bekennt. Aber man kann auch übernatürliches oder natürliches Wirken erleben und aus dem Gefängnis entlassen werden. Wir werden heute Nachmittag etwas, also nach dem Vortrag, sehen, was weltweit geschieht und auch, dass einige Menschen freikommen, weil man betet, weil man Petitionen schreibt, also versucht an die Regierungen zu appellieren, um diese Menschen frei zu bekommen. Über Petrus ist natürlich Besseres zu sagen, denn über Petrus schreibt hier der Lukas, der Apostelbrief geschrieben hat, viel ausführlicher wie über Jakobus, weil es einfach bessere Geschichte ist. Das ist mehr so für westliche Ohren, das ist einfach schöner, diese gute Geschichte. Petrus kommt frei. Petrus erfährt, dass man aus dem Gefängnis freikommen kann. Und das ist eine wirklich interessante Geschichte. Man liest das und man staunt über Jakobus, da überlesen wir sehr schnell, weil es nur ein ganz kurzer Satz ist und weil es nie so attraktiv ist. Wir haben letztes Jahr allein in Nordnigeria durch die Hand von Boko Haram 11.000 Menschen verloren. Wir haben Kirchen, die Witwen, die nur aus Witwen bestehen, weil die Männer in der Kirche exekutiert werden, ermordet werden. Und die Frauen werden zwangsverheiratet und zwangsislamisiert. Aber es ist trotzdem kein Grund zu verzweifeln. Wir wollen das Evangelium trotzdem weitertragen. Wir wollen Menschen ermutigen, die in dieser Hoffnungslosigkeit leben. Wir wollen sagen, du bist nicht alleine. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Deswegen besuchen wir Menschen. Ich werde dieses Jahr nach Laos und nach Vietnam gehen, um dort einfach Menschen zu treffen, die Jesus Christus nachfolgen. Die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden, Familien von Inhaftierten besuchen, sie ermutigen, standhaft im Glauben zu bleiben, zu zeigen, du bist nicht allein. Punkt Nummer 3, es gibt Jakobusse, die ihr Leben lassen. Das ist eine Realität. Und es gibt Petrusse, die freikommen. Über Petrusse natürlich lieber zu berichten. Ich wiederhole die Punkte, weil die so interessant und spannend sind. Und aus dem gefährlichen Buch kann man so viel rausnehmen für uns, für unser Alltag, für unser Leben. Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Punkt Nummer 2, es gibt Herodisse, die Christen verfolgen und diskriminieren, das sind reale Personen. Punkt Nummer 3, es gibt Jakobusse, also Jünger Jesu, die einen hohen Preis für das Evangelium bezahlen. Aber es gibt auch Petrusse. Petrusse kommen frei. Und das ist gut. Also. Aber beides gibt es. Nicht nur Leid, nicht nur Schmerz, nicht nur Todesdrohungen, sondern es gibt auch Wirken Gottes. Und Umkehr. Es gibt was, beides gibt es. Deswegen dürfen wir nun das, nicht nur das Negative betonen. Punkt Nummer 4. Hier steht im Vers 5 folgendes. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde für ihn unablässig zu Gott gebetet. Und dieses Wort aber gefällt mir, weil das Wort aber macht alles zunichte, was davor gut oder schlecht gelaufen ist oder gesagt wurde. Ich bringe ein anderes Beispiel. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder und wir haben 3 Jungs und ein Mädchen. Und unsere Kleinste ist die Sarah, die ist jetzt 5. Und als meine Frau schwanger war mit der Sarah, hat meine Frau ein schönes Kleid angezogen und sagte zu mir, Schatz, wie sehe ich aus, aber ehrlich. Und wenn man gefragt wird, man muss ja ehrlich sein, ich sagte, du siehst wunderschön aus, aber. Und als ich das Wort aber gesagt habe, es spielt keine Rolle, was man danach schenkt oder macht, ist alles falsch. Ja? Männer, das Wort aber ist sehr, sehr gefährlich, weil man ja, alles kaputt macht, ja eben nicht. Und hier, das gefällt mir in dem gefährlichen Buch in der Bibel, weil es positiv gebraucht wird. Und das ist wirklich was Spannendes, was Interessantes. Ich lese das nach meiner Übersetzung. Petrus ist im Gefängnis, aber das macht nichts, weil wir eine betende Gemeinde sind, okay? Es spielt keine Rolle, in welcher Situation sich Menschen befinden. Das muss nicht in der Verfolgung sein. Es kann eine Familiensituation sein, Krankheitsfall. Vielleicht Kinder in der Schule kommen nicht mit, wie auch immer, eine Gemeindesituation. Das können verschiedene Sachen sein. Und unsere Aufgabe als Ortsgemeinde, egal wo wir sind, in Hamm, ich komme aus Bonn oder in Bonn oder egal wo, dass wir ein Aber sprechen. Verstehen Sie, es ist so wichtig, bei uns Christen ein Aber zu sprechen, so wie das im Vers 5 steht. Petrus ist im Gefängnis, aber das macht nichts, wir beten. Wir beten, weil wir wissen, Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Das Wort Aber, wir können ohne hier Räumlichkeiten der Gemeinde zu verlassen, nach Nordkorea gehen. Wir können für Menschen beten. Wir können jetzt, war jetzt am 14. April, 2 Jahre, das sogenannte Chibuk-Mädchen entführt wurden. 276 Mädchen, die durch Boko Haram entführt wurden. 230 sind noch immer, kann man nicht auffinden, also sind in der Hand von Boko Haram. Wir können beten für diese Menschen. Am 2. April war Jahrestag in Kenia, in Garissa, damals über 100 Studenten hingerichtet von Al-Shabaab-Miliz. Wir können Trost aussprechen. Wir können Menschen Gott anbefehlen im Irak und Syrien. Wir können sagen, ihr seid nicht alleine. Das Wort aber ist was Fantastisches, was Gutes. Es bringt Veränderung, im Positiven oder im Negativen. Aber es bringt Veränderung, weil wir wissen, Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Er verändert Situationen, denn er ist wunderbarer Herr und Heiland, Jesus Christus. Also Punkt Nummer 4, wichtig, wenn wir als Gemeinde kommen, ein Aber zu sprechen, zu beten für die verfolgten Christen, für Leid dieser Menschen. Wir sprechen ein Aber und das werden wir dann zum Schluss der Predigt auch tun, indem wir beten für die verfolgten Christen. Übrigens, es gibt keine 2 Gemeinden Jesu, das wird oft im Westen so gesehen. Es gibt Menschen, die dann irgendwie weit weg sind und hier bei uns in Deutschland. Es gibt keine 2 Gemeinden Jesu, eine, die in Verfolgung und eine, die im Urlaub, sowas gibt es nicht. Sondern es ist ein Leib, es ist eine Gemeinde. Es sind verschiedene Teile des Leibes, aber es ist eine Gemeinde, ein Leib. Und das ist wichtig, das zu sehen. Sie und ich, wir gehören zu der größten Familie auf dieser Erde, zur Familie Gottes. Und es ist wichtig, sich da reinzudenken, zu schauen, was weltweit geschieht, auch was hier in Deutschland los ist. Ich weiß nicht, ob Sie Coca-Cola kennen. Kennen Sie Coca-Cola? Wirklich? Wundert mich. Also ich habe 10 Jahre lang bei Coca-Cola gearbeitet. Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso schafft Coca-Cola in jedem Land der Welt präsent zu sein und die Produkte zu vermarkten? Die schaffen das nach Pyongyang, nach Nordkorea. Man kann es sogar dort kaufen. Wieso schaffen wir nicht mit unserer Botschaft von Jesus Christus überall sichtbar und präsent zu sein? Dass unsere Gemeinden, Kirchen, dass wir zugänglich sind für die Menschen. Es ist mein Wunsch, so wie wir hier in Deutschland frei uns bewegen können, dass wir laut oder leise singen, nur keine Steine durch das Fenster fliegen, dass wir es im Irak haben, in Syrien und in Afghanistan oder anderen Ländern. Es ist unsere Vorstellung, Menschen Freiheit zu schenken, sie zu unterstützen in ihrem Christsein, dass sie ihr Leben leben können, dass sie Jesus Christus bekennen können. Aber es kostet was. Ich wiederhole die Punkte. Mensch, ich vergesse selbst manchmal, deswegen ist es immer wieder gut zu wiederholen. Wie in der Schule. Nicht? Punkt Nummer 1. Gott hält alles in seiner Hand. Punkt Nummer 2. Es gibt Herodisse, die Christen verfolgen und diskriminieren. Und es ist wichtig, dass wir auch für sie beten. Punkt Nummer 3. Es gibt Jakobusse, also Menschen, die sterben, weil die Jesus Christus nachfolgen. Aber es gibt auch Petrusse. Und die Petrusse kommen frei. Beides gibt es und es ist wichtig, da mehr sich reinzudenken und zu schauen, was da geschieht. Punkt Nummer 4, wir sprechen ein Aber in Situationen der verfolgten Christen, wir beten für sie, denn wir glauben, Gott wird das letzte Wort sprechen. Er lässt die Menschen nicht einfach so leiden, sondern Gott hat immer einen Plan. Auch für dich und für mich hat einen Plan. Punkt Nummer 5. Ich möchte beweisen, dass hier irgendwie Open Doors vorkommt in diesem Bibeltext. So theologisch nicht ganz korrekt. Aber wir schauen uns das trotzdem an. Moment mal. Hier steht Folgendes im Vers 13. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu hören. Unser Missionsleiter in Deutschland heißt Markus Rode. Irgendwie kommen wir hier vor. Was ich damit meine, erstmal, dass sie nicht zu ernst dieses Thema nehmen. Das ist okay. Das ist genauso wie ein wichtiges Thema wie Gebet, Vergebung oder sonst was. Nur, wie in Deutschland und Europa, predigen die selten über Leidenstheologie. Das ist oft unser Problem. Weil es steht nicht vor unseren Augen, obwohl es auch gibt. Und hier ist eine Magd erwähnt, namens Rode. Und diese Magd Rode kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor und nur hier. Sie hat aber ganz wichtige Aufgabe. Sie hat so ähnlich wie wir von Open Doors oder Hilfsaktion Märtyrerkirche oder Kirche in Not, Aktionskomitee für verfolgte Christen oder wie auf Open Doors, die hat Kontakt zu dem Pastor, der aus dem Gefängnis freikommt. Und die hat einen Kontakt zu der Gemeinde, die betet. Ja, das ist interessant. So fühle ich mich manchmal. Ich komme aus den Ländern und ich berichte den Menschen über die Situation der Christen in jeweiligen Ländern. Und die Leute in Deutschland schauen mich an und denken, was du da erzählst, ob das wahr ist. Es ist echt so, es ist echt so krass, es ist hier echt so schlimm oder ist es so, dass Gott so wirkt? Es ist tatsächlich interessant zu sehen, wie Gott Menschen zur Umkehr bringt, wie die Menschen auch einen anderen hassen können, nur weil du an Jesus Christus glaubst. Ich war, warum ich diese Arbeit überhaupt mache. Vor einigen, mittlerweile 25 Jahren, war ich unterwegs durch die Türkei, nach Georgien. Wir haben dort einigen Gemeinden geholfen, auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu verbreiten, indem wir einfach Jesus-Film gezeigt haben. Und ich verstehe kein Georgisch, aber ich spreche Russisch, aber nicht Georgisch. Und was interessant ist, wir haben Jesus-Film in georgischer Sprache gezeigt, das war unmittelbar am Schwarzen Meer an der türkischen Grenze. Und abends, nachts wurden wir aufgeweckt von einem Mob der Menschen, junge Leute, die haben uns verprügelt, weil wir Jesus-Film gezeigt haben. Und ich dachte, wir haben vielleicht Menschen beleidigt, Mentalität nicht beachtet oder was auch immer. Aber die einheimischen Christen sagten, das ist völlig okay hier, deswegen haben wir euch hier eingeladen, damit ihr seht, wie heißt es für uns, auf die Straße zu gehen, das Evangelium weiterzugeben, Menschen über Jesus aufzuklären oder eben zur Kirche einzuladen. Und ich dachte, wow, ich kenne nur einen Teil der Gemeinde Jesu, das gut, dem gut geht, in der Regel gute Gebäude haben und Ruhe in Gottesdiensten. Die werden nie gestört, so gesehen. Aber ich kenne wenige, die leiden. Und seitdem mache ich diese Arbeit. Also nicht alles, was schlecht, ist schlecht. Und nicht alles, was negativ, ist negativ. In Algerien, als ich unterwegs war, für uns war das, mittlerweile sind 36.000 Muslime, die zum Christentum konvertiert sind mittlerweile in Algerien. Und ich habe eine kleine evangelische Kirche besucht. Alle ehemaligen Muslime, sehr, sehr, sehr charismatisch, sehr, sehr laut, 3 Stunden Gottesdienst. Und 200 ehemalige Muslime treffen sich in einer Garage, weil die dürfen keine Gebäude besitzen, also sogenannte Abtrünnige. Nicht? Und mir gefällt, was der Bruder Andrew, das ist der Gründer von Open Doors, ein Holländer, nicht? Der Andrew sagte Folgendes über Islam. Islam muss für uns Christen Folgendes bedeuten. Jetzt pass bitte ganz genau auf. Islam muss für Christen Folgendes bedeuten. Islam, I-S-L-A-M, ja, Islam. Ich sage, liebt alle Muslime, okay? Islam, ich sage, liebt alle Muslime. Wir können diesen Menschen begegnen in Liebe, in Respekt. Wenn wir auf sie schimpfen oder ausgrenzen, kommen wir nicht weiter. Wichtig, dass wir sie mit Liebe Jesu erreichen. Und das ist eine große Herausforderung. Auch jetzt in unserem Land. Es ist spannend. Aber wir werden davon profitieren. Und das erleben wir, dass viele Muslime offen sind für das Evangelium. Sie sind offen, weil Jesus und ich sag's meine Meinung, warum Deutschland so viele Flüchtlinge hat. Wir waren zu faul, in die islamische Welt zu gehen. Und Gott ist so gut und bringt Muslime zu uns nach Deutschland. Sie brauchen nicht mal raus. Sie dürfen das Evangelium verkündigen. Bitte schauen Sie es anders. Sie müssen Ihre Perspektive ändern, um Menschen zu lieben und zu erreichen. Du kannst keinen Feinden das Evangelium verkündigen. Mach den Feind zu deinem Freund. Gewinne sein Herz. Und du kannst ihm das Evangelium weitergeben. Die Marktrode. Ich habe in Algerien, als ich unterwegs war, in dieser kleinen Kirche, alle ehemalige Muslime, 200, in einer Garage. Und ich fragte, wie macht ihr das? Alles ist verboten. Besitz der Bibel ist erlaubt, aber Verteilung der Bibel nicht. Öffentliche Taufen sind nicht erlaubt. Wo tauft ihr die Leute? Da sagte er, wir haben einen Kühlschrank. Die haben einen großen Kühlschrank besorgt, haben elektronische Teile ausgebaut, legen den Kühlschrank auf den Rücken und haben füllen es mit Wasser und haben über 200 Muslime in einem Kühlschrank getauft. Funktioniert wunderbar. Ja, falls ihr kein Taufbecken habt, aber ich vermute, ihr habt einen hier. So, Kühlschrank geht auch. Es ist völlig okay. Das ist die Kreativität Gottes und des Heiligen Geistes. Wenn du unter Druck gerätst, entfaltest du deine Schönheit in Christus. Wenn du unter Druck kommst, verstehst du, wie wichtig der Glaube an Jesus Christus und dieser feste Halt auch mit anderen Glaubensgeschwistern zusammenzustehen ist. Also Punkt Nummer 5, ein Dienst von einem Hilfswerk für die verfolgten Christen und Menschen, die Kontakt haben zu den verfolgten Christen und der Gemeinde, die hier in Europa oder in Deutschland betet für die verfolgte, für diesen Teil der Gemeinde Jesu, das leidet. Es gibt verschiedene andere Zeugnisse. Wir haben Menschen, was erstaunlich ist, immer mehr Muslime, die über Jesus träumen und Visionen haben und kommen zum Glauben an Jesus. Übernatürliches Wirken Gottes. Es ist einfach erstaunlich. Ich habe eine Geschichte aus Ägypten, da haben wir sehr große Arbeit in Ägypten. Und übrigens, wenn man in Ägypten ist, rate ich euch, in Kairo zu besuchen, Makatam, also das ist eine Kirche dort, in Makatam, das ist ca. 17.000 Sitzplätze mitten auf einem Müllberg. Es raucht, es stinkt, aber man kommt bei einer wunderschönen Kapelle mit 17.000 Sitzplätzen. Ich war am Donnerstagabend dort, 4.500 Menschen zum Gebet, mitten in Kairo. Und das ist ein sicherer Platz für die Menschen dort, für viele Konvertiten, Ex-Muslime. Und das ist für sie in Gemeinschaft mit anderen zu leben, was Wunderbares. In Ägypten haben wir eine Arbeit, die auch Fernsehen und Radio arbeitet, und ein Muslim hat ein Fernsehsendung angeschaut und kam zum Glauben an Jesus Christus, an den christlichen Kanal, und 2 Jahre lang geheim von seiner eigenen Frau gehalten, dass er Christ geworden ist. Und nach 2 Jahren sagt er seiner Frau, ich kann nicht mehr schweigen, ich wollte dir schon lange sagen, ich bin seit 2 Jahren Christ. Und seine Frau sagte zu ihm, oh, und ich bin seit einem Jahr und wir wussten nichts voneinander. Erstaunliche Geschichten. Erfreuliche Geschichten, die uns ermutigen, die uns über den Tellerrand schauen lassen, unseren Horizont weiten. Und deswegen ist es so gut zu hören, was weltweit geschieht. Nicht nur auch negative Sachen, sondern es gibt was Positives. Nicht alles, was schlecht ist, schlecht. Und nicht alles, was negativ ist, negativ. Ich wiederhole die Punkte, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Punkt Nummer 2, es gibt Herodes, die Christen verfolgen und diskriminieren. Wir beten für sie. Punkt Nummer 3, es gibt Jakobusse, Jünger Jesu, die sterben. Die bezahlen einen hohen Preis für das Evangelium. Und es gibt auch Petrusse, die freikommen. Das Punkt Nummer 4, ein Aber zu sprechen. Ja, und denken Sie an das, was aus dem Negativen, was Positives entstehen kann, weil Jesus verändert, weil er neue Sichtweise schenkt. Punkt Nummer 5, ein Dienst von Open Doors oder ähnlichen Hilfswerken, die unter Verfolgten arbeiten. Und ich finde das eine Ehre, das tun zu dürfen. Ich gebe diesen Menschen ein Gesicht und eine Stimme, weil die für sich selbst nicht sprechen können. Sie können es nicht. Und das ist so wichtig, dass wir das tun. Ich werde am Nachmittag auch zeigen, wir haben einen verrückten Pastor auch in Bagdad, im Irak. und ich habe noch nie gesehen, dass das ein Pfarrer ist, das ist eine anglikanische Kirche, dass ein Pfarrer in einer kugelsicheren Weste predigt. Im Irak ist das so. Und er sagt, ich gehe nicht weg. Das ist mein Platz. Ich gebe den Menschen Hoffnung. Und er gibt ihnen Hoffnung. 5000 Menschen kommen zu ihm. Das ist Hoffnung. Das Größte ist, in der Hoffnungslosigkeit Hoffnung zu verschenken. Das Größte ist, wo Zerstörung und Krieg ist, eine Hoffnung zu bringen. Auch hier bei uns in Deutschland. Du bist ein Hoffnungsträger, weil denen die Hoffnung von Christus eingepflanzt ist. Behalte es bitte nicht für dich. Erzähle es den Menschen. Es ist Vorrecht, ein Christ zu sein und das zu verschenken. Jesus verschenkt es gerne. Jesus praktiziert schon lange Willkommenskultur. Das hat nicht die Angie erfunden, ja, nicht Angela Merkel, sondern Willkommenskultur ist im Evangelium verankert. Er sagt, kommt alle zu mir, die mühselig sind und beladen. Willkommen heißen Menschen aus anderen Kulturen und anderen Ethnien. Ist es wichtig, dass wir das tun, aber ihnen das Evangelium weiterschenken. Okay, ein letzter Punkt. Ich habe das nicht vorgelesen. Ich lese Vers 19 vor. Als aber Herodes nach ihm, also nach Petrus, verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Ein schwieriger Bibelvers. Hier verlieren unschuldige Menschen das Leben, nur weil Petrus freikommt, weil ein Wunder Gottes geschieht. Wieso? Wieso sterben Unschuldige, damit ein Christ freikommen kann? Das ist für mich immer wieder eine Frage gewesen. Ich bin überzeugt, dass das gefährliche Buch auf alles eigentlich eine Antwort hat. Man muss ein bisschen so graben, nicht? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes studieren und immer mehr uns darin vertiefen. Ich erkläre, wie ich diesen Bibelvers verstehe. Wie ich den Petrus aus der Bibel kenne, war das eine ungemütliche Person eigentlich, so am Anfang. Ganz, ganz schwieriger Typ. Wollte sich immer streiten mit anderen. Bei der Verhaftung Jesu ist er gar handgreiflich geworden. Also keine leichte Person. Ja? Petrus, sein Charakter ist schon manchmal schwer zu ertragen. Aber später in den ersten und zweiten Petrusbriefen wieder besonnener, wieder klarer. Und ich bin überzeugt, dass das Leben mit Jesus unser Charakter formt und verändert. Wie ich hier diesen Bibeltext interpretieren kann, da steht in Vers 4, dass Petrus wurde bewacht, 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten, 4 mal 4 sind 16 Personen. 16 Personen bewachen einen gefährlichen Menschen, der an Jesus glaubt, an 2 war er noch festgekettet. Schon erstaunlich, oder? 16 Personen bewachen einen, der gefährlich angeblich ist. Ich konnte ihn lange nie verstehen, wie konnte Petrus so tief schlafen. In einer Todeszelle. Tag davor wird Jakobus enthauptet. Petrus ist so relaxed, der ist so easy. Dem geht es scheinbar so gut, dass er so tief einschläft, dass ein Engel ihn mit einem Schlag wecken musste. Ist schon erstaunlich, oder? Wenn Sie Berichten von Menschen lesen, die kurz vor ihrem Hinrichtung standen oder so, das ist kaum zu ertragen. Man kann nicht so relaxen. Man kann nicht so einfach entspannt sein. Aber Petrus schläft. Ich bin überzeugt, dass Petrus den Menschen im Gefängnis das Evangelium verkündigt hat. Warum? Weil sie nicht weglaufen konnten. Verstehen Sie, nicht alles, was schlecht ist, schlecht. Und nicht alles, was negativ ist, negativ. Sondern du als Mensch, wir als Christen, unsere Aufgabe ist, das Evangelium weiterzugeben. Wir werden oft als Opfer gesehen, als diejenigen, die ja nichts zu sagen haben oder die komische Typen sind. Petrus sah es anders. Er wusste, dass die Leute aus dem Gefängnis nicht weglaufen konnten und er hatte keine andere Chance, ihnen das Evangelium zu verkünden. Hat er das gemacht. Ich bin davon überzeugt. Deswegen konnte er schlafen gehen. Denn das Menschliche möglich hat er getan. Es ist nicht unsere Aufgabe, Zeichen und Wunder zu produzieren oder darin nachzujagen. Unsere Aufgabe ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Und Gott wird den Rest dazugeben. Das Menschliche möglich, das Evangelium weitergeben, ist deine und meine Aufgabe. Und dann können wir schlafen gehen. Und Gott ist so gut und macht den Rest. Das ist Jesus Christus. Das ist das, was er kann. Nun schauen Sie mal, in deiner und meiner Umgebung sind Menschen, die an uns gebunden sind, so wie beim Petrus. Ich finde welche. Unsere Arbeitskollegen, Nachbarn, unsere Familienangehörigen, die Jesus noch nicht kennen, unsere Schulkameraden. Die sind an uns gebunden, die können ja von uns nicht weglaufen, oder? Wir sind irgendwo doch zusammen. Und unsere Aufgabe ist, ihnen Jesus nahe zu bringen. Und das ist spannend und das ist interessant. Gott macht alles neu. Er verändert das Denken und Perspektive auch, von welcher wir es betrachten können. Deswegen mag ich so das gefährliche Buch, weil es so viele Ideen beinhaltet. Dinge, die uns nach vorne bringen, die uns staunen lassen, die uns manchmal verzweifeln, aber auf der anderen Seite doch Offenbarung enthalten, weil Gott alles in seiner Hand hält. Ich wiederhole die Punkte, weil wir ja, wie gesagt, so vergesslich sind und so. Und Punkt Nummer 1, Gott hält alles in seiner Hand. Punkt Nummer 2, es gibt Herodes, die Christen verfolgen und diskriminieren. Punkt Nummer 3, es gibt Jakobus, die leben lassen. Aber es gibt auch Petrus, die kommen frei. Punkt Nummer 4, wir beten für die verfolgten Christen. Wir sprechen ein Aber in die Situation dieser Menschen. Und wir glauben, dass Gott es verändern kann und wird. Punkt Nummer 5, Dienst von einem Hilfswerk für die verfolgten Christen, wie Open Doors oder Ähnlichen. Und Punkt Nummer 6, wir verbreiten das Evangelium zu guter oder zu unguter Zeit, also passender oder nicht passender Zeit. Wir sprechen es, weil es unsere Identität ist, weil es in uns gepflanzt ist. Und das ist das Beste, was wir weiter schenken können, das Evangelium. Ich bin bei politischen Veranstaltungen manchmal, wie auch Einschätzungen geben der Regierung zum Thema Christenverfolgung, Verbreitung des auch des Islam und so weiter. Und oft bei den Politikern ist zu hören, Herr Lind, wir wollen nur Informationen, wir wollen nur das oder jenes hören. Und ich sage, okay, ich werde aber zum Schluss beten. Nee, das Gebet ist nicht so wichtig. Nun, das Gebet oft das Einzige, was bleibt. Ich argumentiere oft dann, okay, welche Hoffnung geben Sie einer Person, die im pakistanischen Gefängnis zum Tode verurteilt ist, weil die Christin ist, eine Frau, Asia Bibi, Mutter von 5 Kindern, ist zum Tode verurteilt, weil sie aus einer Quelle mit anderen Muslimen Wasser getrunken hat. Und weil sie Christin ist, hat sie das Wasser verunreinigt, laut der Blasphemiegesetz in Pakistan. Zum Tode verurteilt, eine junge Christin. Seit 2009 im Gefängnis. Welche Hoffnung geben Sie dieser Person? Wir können Petitionen aufsetzen. Wir können mit der Regierung sprechen. Okay, und was wir machen? Wir geben Hoffnung. Hoffnung bis in die Todeszelle hinein. Wir schreiben Briefe an diese Frau und sagen, wir stehen mit dir zusammen. Wir beten für dich. Du bist nicht alleine. Wir stehen mit ihrer Familie zusammen. Wir verschenken Hoffnung. Hoffnung, das ist so wichtig, dass wir das sehen. Dass wir viel zu sagen haben, indem wir am besten, wenn wir beten, wenn wir Gottes anvertrauen, er wird das verwandeln, verändern. Punkt Nummer 6, also das Evangelium weitergeben. Noch kurz zur Information, die Zeit ist, wie gesagt, weit fortgeschritten auch. Wir haben hier Einladung zum Open Doors Tag. Das wird einmal in Bielefeld und einmal in Mainz am 4. oder am 11. Juni stattfinden. Da werden auch Christen sein aus verschiedenen Ländern, um zu berichten, wie die Situation in jeweiligen Ländern ist. Aus Syrien und Irak, aus Nordkorea wird jemand da sein, aus Nigeria. Also Eltern von diesen entführten Chibuk-Mädchen, die werden dabei sein, um das zu berichten. Dürfen Sie mitnehmen, ich werde die Zeitschriften auslegen, dürfen Sie einfach reinschauen, auch mit nach Hause nehmen. Und mittendrin gibt es so einen Gebetskalender. Wir wollen praktisch es machen. Wie kann ich praktisch beten? Also mittendrin so einen Gebetskalender kann man raustrennen und jeden Tag beten wir für Situation der Christen in der Verfolgung. Zum Beispiel heute ist Anliegen, ich lese das laut vor, wir beten für Libanon, beten wir, dass Jesus den Libanon als ein Land der Gnade für die Erschöpften, Hungernden und Verachteten schützt. Mehr als 1 Million Syrer haben dort Zuflucht gefunden. Mehr als 1 Million. Wir sprechen von Bevölkerung in Libanon, vielleicht von 6-7 Millionen. Ja, jetzt Verhältnisse. Die libanesischen Kirchengemeinden tun alles in ihrer Macht Stehende, um diesen Flüchtlingen zu helfen. Wir haben dort viel große Hilfe. Jeden Tag allein Open Doors versorgt 135.000 Christen in den Gebieten dort im Nahen Osten mit Lebensmitteln täglich und mit Hygieneartikeln, um einfach Menschen am Leben zu halten. Es ist eine Ehre, das tun zu dürfen. Wir haben 4,5 Jahre Hilfe nach vorne zugesagt. Beten Sie mit uns mit. Oder zum Beispiel morgen, ich lese das nochmal vor, wir beten für Nordkorea. Seit 2004 wird im Rahmen der Friedenswochen für Nordkorea Ende April auf die Katastrophen-Menschenrechtssituation in Nordkorea aufmerksam gemacht. Wie jedes Jahr nehmen wir das zum Anlass, um versteckt für Nordkorea zu beten. Bitten für die kommunistische Regierung von Kim Jong-un, dass Gott die Herzen bewegt und dass die Verantwortung für das Volk ihnen bewusst wird, dass sie zum Umkehr auch zum Glauben kommen, dass sie zu Jesus kommen. Ganz praktisch, jeden Tag ein Gebetsanliegen. Nehmen Sie bitte mit, beten Sie mit uns mit. Auf der Rückseite gibt es so eine Antwortkarte. Ja, ich möchte verfolgte Christen unterstützen, also im Gebet bleiben, kann man ausfüllen. Ich werde dann auch Kugelschreiber, gibt das, seien Sie schneller, weil die Kinder sind meistens schneller bei den Kugelschreibern. Und dürfen Sie mitnehmen nach Hause, um einfach dran zu denken. An Namen und Adresse ausfüllen, da gibt es so eine Box, einwerfen. Und so kann man beten für die verfolgte Christen. Es ist kostenlos, es kommt einmal im Monat mit aktuellen Gebetsanliegen. Dieses Mal Frauen in Afrika. Unsere Frauenreferenten haben gerade Traumabegleitseminare auch in afrikanischen Ländern wird durchgeführt. Unter Traumatisierten bitten Sie mit uns mit, lesen Sie, interessieren sich für Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt. Beten Sie mit uns mit und vielleicht werden wir uns in 2, 3 Jahren sehen. Wenn ich meine Arbeit heute gut gemacht habe, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass wir uns wieder sehen, um mehr zu schauen, was weltweit geschieht. Vielen Dank für diese offenen Türen hier bei Ihnen in Hamm. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, ich spreche ein Gebet für die verfolgte Christen. Wenn wir dazu aufstehen, wäre sehr gut. Lass uns kurz aufstehen. Lieber Vater, wir kommen zu dir in dem Namen Jesu. Jesus, wir stellen uns ganz bewusst unter deine Herrschaft und bekennen dich als den Herrn in unserem Leben. Wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Danke dir, Jesus Christus, dass du die längste Missionsreise der Welt gemacht hast, vom Himmel zur Erde. Du bist gekommen zu uns Menschen, weil du uns liebst. Du konntest im Himmel nicht aushalten, weil du Menschen begegnen wolltest, sie retten wolltest. Danke dir, dass bei dir wir so einen Zufluchtsort finden, Hoffnung, dass wir nach vorne blicken können mit dir, egal wie schlimm Situation weltweit oder auch in unserem Land oder persönlicher Art ist. Du hältst alles in deiner Hand. Und das gibt uns Mut, nicht zu verzweifeln, nach vorne zu blicken. Du bist ein guter Gott, voller Hoffnung, Energie und Stärke. Danke dir für jeden Einzelnen hier in Hamm. Danke dir für die Gemeinde hier vor Ort. Und ich bitte dich, dass wir aber sprechen, dass wir die verfolgte Christen nicht vergessen, dass wir immer wieder daran erinnert werden durch deinen guten Heiligen Geist. Und so sprechen wir für Christen in Libanon Hoffnung, Zuversicht, wieder zur Ruhe kommen, dass in Syrien und Irak-Konflikt beigelegt wird, dass sie zurück nach Hause gehen können. Wir bitten, dass jede versorgt ist und dass die zertrennten Familien wieder zusammengefügt werden. Wir bitten dich, dass die Christen nicht ganz ausgerottet werden aus dem Irak und Syrien, sondern da es ein Hoffnungsschimmer bleibt, das Evangelium auch weiter dort zu verkündigen. Wir bitten dich für Christen in Nordkorea, dass du bei ihnen bist, in Arbeitslager, in Umerziehungslager, dass sie sich an Bibelverse erinnern, die sie gelesen haben und Lieder, die sie gesungen haben. Wir bitten dich, dass sie den Wärtern in Gefängnissen das Evangelium weitergeben. Danke dir, Herr, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du Menschen befähigst, den Mund aufzumachen, das Evangelium weiter zu verschenken. Danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, das uns trägt und uns Kraft gibt. Danke dir für die offenen Türen hier. Und so bitte dich, dass jeder durch deinen guten Heiligen Geist erinnert wird, an die Menschen zu beten und für sie einzustehen. Danke dir, Vater, in dem Namen Jesu. Amen.